Marion Lüttich vom Lesbenring. Marion, magst du uns ein bisschen über dich erzählen?
Ja, sehr gerne. Hallo erstmal. Ich bin schon seit vielen Jahren Delegierte in die Dachstruktur Queer Grün hier und viele Jahre auch in den frauenpolitischen Strukturen politisch unterwegs und fand, es war 2019 an der Zeit, als ich neben anderen aktiv aufgefordert oder gefragt wurde, kannst du dir das vorstellen, in den Vorstand des Lesbenring zu gehen, war mir es ein großes Anliegen, weil ich fand, es gab und gibt etliche Themen, die aus lesbenpolitisch, queerer, feministischer Sicht noch unbearbeitet sind. Und daher war das eine für mich schlüssige Entscheidung, auch da nochmal einen Akzent in der lesbenpolitisch-queeren Ecke zu setzen, sozusagen.
Du hast eine ganz lange Geschichte mit dem Lesbenring, hast du erzählt.
Ja, ist eigentlich ganz witzig. Also das, man vergisst es ja manchmal, als ich vor 4 Jahren Teil des Vorstands wurde. Ich bin es ja seit Frühjahr dieses Jahres nicht mehr, das muss man dazu sagen. Man hat ja auch viel zu tun. Aber wurde mir plötzlich bewusst, dass ich ja bestimmt schon über 25 Jahre Mitfrau des Lesbenring bin und zu einer Zeit in den 90ern mal eingetreten bin, als die Zeiten wirklich noch anders waren. Natürlich gab es schon sowas wie das Internet und so, aber es gab bei weitem noch nicht diese queere und lesbische Vernetzung, die es heute gibt, auch über die sozialen Medien und so. Und damals war das eine der wenigen Organisationen, die auch dezidiert feministische, lesbisch-feministische, antipatriarchale Politik gemacht hat und wahrscheinlich immer noch dezidiert davon überzeugt war, dass die Eheöffnung oder die Ehe für alle nicht das alleinige Ziel der queeren Bewegung ist, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich das Patriarchat abgeschafft gehört. Und aus diesem Grund bin ich es über all die Jahre, und die KennerInnen wissen ja, dass ich auch durchaus in anderen queeren Kontexten unterwegs war und lange im Landesvorstand des LSVD Baden-Württemberg, kurz mein Intermezzo auch im Bundesvorstand gehabt habe. Also sprich, da haben sich meine Perspektiven schon erweitert, aber ich finde auch weiterhin bis heute, dass es gleichzeitig Mitglied eines lesbisch-feministischen Vereins zu sein, der dezidiert das Patriarchat in den Blick nimmt, und auf der anderen Seite Teil der queeren Bewegung zu sein und queer-grüne Politik zu machen, die mitunter andere Akzente hat, finde ich, passt bei mir ganz gut zusammen, weil wir bewegen uns häufig in diesen Spannungsfeldern, und ich finde das eine wichtig und das andere auch.
Was ist der Lesbenring?
Der Lesbenring ist ein Verein, den es seit mittlerweile 41 Jahren gibt, der gegründet wurde, damals im Heidelberger Raum, aus dem Bedarf heraus oder aus dem Beobachten heraus, dass es nicht geht, lediglich autonom Politik zu machen. Also es ist ganz, vielleicht kann man heute drüber schmunzeln. Damals war das sehr ernst gemeint, als sich der Deutsche Lesbenring, so heißt es im Gründungspapier, damals gegründet hat, konnte man lesen, dass man sich wirklich schwer getan hat mit dem Eingehen von offiziellen staatlichen rechtlichen Vereinsstrukturen. Also liest sich ein bisschen apologetisch, so nach dem Motto, Lesben Deutschlands versteht, wir müssen jetzt diesen Weg gehen und einen offiziellen Verein gründen und so ein bisschen sozusagen die ersten Schritte der autonomen Organisation verlassen, um uns auch weiter Gehör zu verschaffen und sichtbar zu bleiben. Und das ist der Verein auch in den letzten 40 Jahren geblieben, autonom. Also man hat die Vereinsstruktur weiterhin, aber tatsächlich, es war immer ein Versuch, eine lesbenpolitische Plattform zu bieten, die außerhalb großer Förderstrukturen und so weiter unterwegs ist, um sich ein gewisses Maß an Autonomie an der Stelle zu erhalten. Und mittlerweile über die letzten Jahre ist es ruhig geworden gewesen und still geworden, nicht zuletzt, weil vielleicht auch erst recht rund um die Kämpfe der Eheöffnung und so weiter 2017, das kennen wir aus anderen queeren Kontexten oder Repliken, die man manchmal kriegt, wenn man Forderungen stellt, was wollt ihr denn noch, ihr habt doch schon alles erreicht, dass auch die queere Community und viele lesbisch-queere Menschen vielleicht gedacht haben, das braucht's nicht mehr. Also tatsächlich 2019, als ich angetreten bin, mit anderen in den Vorstand zu gehen, war so ein Moment, wo sich die Frage stellt, stellt der Lesbenring seinen Betrieb ein? Weil auch die Mitgliedschaft über die Jahrzehnte, muss man sagen, veraltet ist, überaltet ist, das kennen wir aus anderen, oder ich kenne es zumindest aus vielen anderen Frauenorganisationen, die etwa ein gleiches Alter haben, die dann einfach Mühe hatten, aufgrund veränderter Lebenswelten auch für Nachwuchs zu sorgen. Das ging dem Lesbenring sicherlich nicht anders. Und das, ich fand aber mit anderen, die damals in den Vorstand mit mir gingen, das waren zum Beispiel Hedi Gerstung, war mit dabei, und Katrin Schulz, die ist ja auch noch mit dabei, und jetzt seit der letzten Wahl Ina Rosenthal. Ich fand, es ist noch nicht alles abgeräumt, und ich aus lesbisch oder auch queer feministischer Perspektive, also sprich, es braucht, finde ich, weiterhin und brauchte es auch damals, das war unser Antritt, eine Organisation, die sagt, wir dürfen vielleicht oder wir können eine dezidiert lesbisch-feministische Perspektive einnehmen. Also der LSVD ist gefordert und will auch, nimmt das für sich in Anspruch, für die breite queere Community zu sprechen. Und wir fanden, es fehlt noch so ein besonderer feministischer, weiblicherer vielleicht auch Blickwinkel auf die queere Bewegung oder auf die Themen, die verhandelt werden im Gesamten. Und das, natürlich kann ich jetzt sagen, ein Antritt für mich war das die Causa Ravensbrück, also sprich das jahrzehntelange Ringen um die Sichtbarkeit der lesbischen Opfer im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, oder auch das Thema Abstammungsrecht, auch ein großes lesbisches Thema aufgelöst zu kriegen. Also das waren sicherlich meine persönlichen Antrittsmomente, wo ich sagte, so, ich habe da noch was, wo ich mit drum ringen möchte, dass wir das mit einer guten lesbisch-feministischen Perspektive aufgelöst bekommen. Also vielleicht dazu. Und jetzt, weil du mich ursprünglich gefragt hast, was ist eigentlich der Lesbenring? Der Lesbenring ist heute eine immer noch recht kleine Organisation, die darum ringt, sich Gehör zu verschaffen und die darum ringt, angesichts dessen, dass es uns auch in den letzten 3,5 Jahren eher schwer gelungen ist, Mittel zu generieren, also sprich gar nicht. Wir werden getragen weiterhin von den Mitfrauen, die bereit sind, jedes Jahr ihren Mitgliedsbeitrag ganz solidarisch dem Verein an die Hand zu geben und uns oder den jetzigen Vorstand damit zu beauftragen, gute lesbenpolitische Dinge zu tun.
Ist es verkehrt zu sagen, dass der Lesbenring die einzige bundesweite organisierte Vertretung von Lesben in Deutschland ist?
Nein, nicht mehr. Also das ist nicht mehr der Fall. Also der Lesbenring ist eine Organisation oder war es mal sehr viel stärker, auch für lesbische Organisationen. Etliche Beratungsvereine, die es gab oder gibt, sind Mitgliedsvereine, wie zum Beispiel Les Community, ehemals Lesbentelefon in München oder Belladonna in Bremen, nur so als Beispiele. Oder auch die zum Teil Parteiorganisation des Arbeitskreises Sozialdemokratischer Frauen, die sind auch immer noch ganz solidarisch Mitgliedsorganisation. Aber das hat sich sehr geändert dadurch, dass es lange auch Phasen gab, wo der Lesbenring aufgrund dessen, dass es ein reines Ehrenamt ist, einfach nicht so präsent sein konnte, dass andere dann dachten, ach, dann bleiben wir halt lieber an der Seite des LSVD. Das ist sicherlich ein Thema bis heute, einfach aufgrund der geringen Finanzbasis, die wir haben. Aber es gibt natürlich seit geraumer Zeit, schon seit vielen Jahren auch die Wirtschaftsweiber, eine bundesweite Organisation lesbischer Frauen in Führungspositionen oder die auch freiberuflich arbeiten, die sehr aktiv sind, auch bundesweit vertreten sind und seit geraumer Zeit auch noch einen tollen Verein, der heißt Lesben und Alter, die sich dem Thema älter werden, lesbisch-queere Frauen, auch angesichts des Gender Pay Gaps oder Gender Pension Gaps haben vielfach auch andere Situationen, wie sie sich ihr Alter finanzieren müssen. Und die bringen sich auch aktiv durch ganz wunderbare Vorstandsfrauen und Mitfrauen in so Gremien ein, wie so Landesseniorenräte und sowas. Also die gehen tatsächlich den Weg und queeren so Mainstream-Organisationen, wo SeniorInnenarbeit gemacht wird und machen das auch sehr großartig. Aber das sind zwei unterschiedliche Fokusgruppen, also eher auf das Thema SeniorInnen fokussiert oder, ich sag mal, Businessfrauen in gewisser Weise. Und der Lesbenring versuchte immer mit seinen gesamten Mitteln eher so auf dieser breitpolitischen Lobby-Ebene zu bleiben, so sich in gesellschaftspolitische Debatten auch mit einzubringen. Nochmal ein anderer Fokus. Aber wir sind eigentlich drei, meines Wissens nach, die da bundesweit sehr aktiv sind.
Das spricht ja nichts dagegen, möglichst bald im Lesbenring mit Frau zu werden.
Nein, überhaupt nicht. Also das weder für zukünftige Mitfrauen oder Mitgliedsorganisationen spricht da etwas dagegen. Ich finde es immer ganz gut, wenn wir auch uns gegenseitig durch Mitgliedschaften solidarisch unterstützen und da einfach Banden bilden an der Stelle. Denn in der Tat, das Thema, wie tauschen wir uns auch hinter den Kulissen gut aus? Wir wissen ja jetzt, es gibt den queeren Aktionsplan auf Bundesebene. Da wurden wir natürlich im Vorfeld auch befragt, wie man das so macht bei der Verbändebeteiligung. Sowas Ähnliches gab es da auch, was so unsere Akzente sein können. Und natürlich bräuchten wir eigentlich nochmal einen guten Antritt, um uns hinter den Kulissen stark zu vernetzen. Und genauso wie ich immer gut finde, wenn so Organisationen auch gegenseitig einander beitreten, ist das ja auch was ich persönlich auch immer gerne tue, dann sozusagen überall quer solidarisch Mitglied zu sein.
Kommentar aus dem Off. Wir haben ja schließlich alle dasselbe Ziel, nämlich die Zerschlagung des Patriarchats. Also insofern stimme ich dir vollständig zu, dass es wirklich gut ist, wenn wir da einander unterstützen und uns gegenseitig Mitgliedschaften oder auch uns taggen und so weiter, dass wir also uns auch gegenseitig Sichtbarkeit schenken und verschaffen, uns, wie Herr Scholz immer so schön sagen würde, unterhaken.
Ja, volle Zustimmung an der Stelle. Also ich finde die Sichtbarkeit und die Lautstärke der Stimmen häufig viel zu gering. Und deshalb, ich weiß gar nicht, von wem das Motto kommt, es ist vielfach eingesetzt, dieses bildet Banden, gefällt mir eigentlich ganz gut da. Und das mit dem Unterhaken, also dann überrennt man uns nicht so leicht, unsere Perspektiven und unsere Forderungen. Also von daher nur zu damit. Also da kann ich nur sagen, mach das. Dann werden wir mehr und sind stärker.
Du hast das kurz anskizziert oder angedeutet. Es gibt eine Entwicklung der lesbischen Kultur in den letzten, ich würde mal sagen, 10 bis 20 Jahren. Und die ist ja geprägt dadurch, dass viele Orte, wo sich Lesben in der Vergangenheit getroffen haben, die gibt es heute nicht mehr. Wie siehst du diese Entwicklung?
Sowohl als auch oder gut und schlecht. Gemischt vielleicht, mit gemischten Gefühlen betrachte ich das. Also es ist eindeutig ein Phänomen, dass queere Orte, Frauenorte, lesbische Orte weniger geworden sind. Also ich kenne es noch, dass es Lesbencafés oder Frauenlokale gab. Ich habe ja auch, wie ihr wisst, mal auch lange in Köln gewohnt. Auch da gab es viele Orte, auch jetzt in München gab es viele Orte. Die sind einfach nicht mehr da. Und das ist so betrüblich, weil da fehlt vielleicht mitunter auch sowas wie ein Safe Space. Andererseits hat sich die Community auch geändert. Was willst du machen? Ich kann dann schon verstehen, dass wenn niemand mehr hingeht, was will ich dann machen als Betreiberin eines Cafés? Also dann kann ich darum ringen zu sagen, bitte Leute, kommt in meinen Café, nimmt mir die Ware ab und trinkt einen Kaffee oder nehmt einen Drink oder einen Wein zu euch und helft uns, diesen Ort zu erhalten. Aber ich glaube auch, das Bewusstsein in der Community hat sich da verändert. Also ich nehme wahr, dass bei den Jüngeren in den letzten 15 oder 10 Jahren es vielleicht man nicht mehr so den Bedarf hatte, regelmäßig in den Frauen- oder einen Lesbencafé zu gehen. Ich glaube, auch die jüngeren lesbisch-queeren Frauen haben einen anderen Blick nochmal auf das, was wir heute Queerness nennen, und sind da vielleicht auch intersektionaler und weniger separatistisch unterwegs. Also ich persönlich bedauere das mitunter, dass ich nicht jedes zweite Wochenende weiß, ich gehe da und da jetzt zur Lesbenparty. So einerseits, und andererseits ist es aber nicht so, als gäbe es keine queeren Räume mehr. Aber so diese dezidierte Separierung, so da ist eine explizit Lesbenparty, gibt es nicht mehr so viel. Also in München gibt es das noch hier und da immer mal wieder, und das finde ich großartig, und es hat gerade so ein Revival. Ich dachte, so zwischendurch war es mal ein bisschen ruhiger. Ich nehme das so wahr, in den letzten 3 Jahren hat das noch mal so richtig Schwung gekriegt, dass es auch wieder dezidiert lesbisch-queere Events gibt oder auch sowas gibt wie das lesbisch-queere Zentrum. Auch der Name ist ja schon Programm in München, was es jetzt seit 2,5 Jahren dort durchaus gibt, ist natürlich auch wieder was, wo du denkst, huch, das ist ja wieder eigentlich wie, als hätte, wäre es in die andere Richtung geschaukelt, nachdem es gab mal viele in den 80er, noch Anfang der 90er, Frauen-Lesben-Räume, und dann ist es stetig abgefallen, und jetzt hat man plötzlich so einen Moment an Orten, wo es doch wieder viel lesbisch-queere Sichtbarkeit gibt, die ich ganz großartig finde.
Das wäre auch meine Beobachtung. Ich verfolge den Hamburger Dyke-March, seitdem es ihn gibt, und stelle fest, dass der von Jahr zu Jahr größer geworden ist und mehr lesbische Sichtbarkeit auf die Straße bringt. Natürlich auch mit einem queeren oder intersektionalen Blick, das stimmt. Aber ich würde das versuchen, nochmal aus einer etwas kritischeren Perspektive anzugehen. Es gibt ja viel Kritik an Queerness und queeren Strukturen, gerade, vielleicht auch gerade in Bezug auf lesbische Strukturen. Macht Queerness lesbische Strukturen kaputt? Steht das gegeneinander?
Ich sage nein. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich habe über die letzten Jahre viel Anregendes und für mich selbst Befruchtendes an Begegnungen in queeren Räumen gehabt. Also das, was aber gleichwohl noch nötig ist, immer mal wieder, es ist vielleicht dann auch anstrengend, weil es per se kein lesbischer Raum ist oder kein lesbisch-queerer Raum, sondern ein queerer Raum in all seinen Facetten. Es ist mitunter immer wieder mal anstrengend, kurz zu sagen, Achtung, wir sind nicht alle eins. So, wir sind nicht alle queer, sondern es gibt auch hierarchisch, patriarchal geprägte Hierarchien auch in queeren Strukturen. Oder je nach Fasson wird es manchmal regional sehr unterschiedlich, wird von LGBTI gesprochen, in Baden-Württemberg von LSBTTIQ und so weiter, oder LGBTIA+. Und das ist nicht alles gleich. So, und von daher, aber ich nehme wahr, dass es gerade bei den Jüngeren, finde ich total spannend, also die Jüngeren meine ich so unter 30, ich bin jetzt 50, also jünger, unter 30 sind deutlich jünger als ich, dass es da in queer-feministische Aktionen, Gruppierungen, Organisationen gibt, die sich dessen sehr bewusst sind, wie die gesellschaftlichen Hierarchien aussehen, und dass es sowas gibt wie das Patriarchat und dass wir da kritisch drüber reden müssen. Also sprich, macht verdeckt das Konzept Queerness die Lesben, würde ich sagen, nein. Aber ich kann verstehen, dass es die gibt, die gerne ausschließlich in lesbischen Räumen bleiben möchten, die sich von dem Moment, jetzt ist alles queer oder alles LGBTI oder so, oder darf ich überhaupt noch Lesbe sagen, bedrängt fühlen. Das kann ich nachvollziehen.
Nochmal aus dem Off. Und ich kann auch tatsächlich nachvollziehen, dass gerade ältere Lesben besorgt sind, dass ihnen das L abhanden kommt oder das L überhaupt abhanden kommt. Ich erinnere mich an die Flinter versus Finter Debatte, wo das sehr stark war und wo wir auch gemeinsam an der Seite in Hamburg der Lesben gekämpft haben dafür, dass das L im Flinter erhalten bleiben muss und uns auch gelungen ist, das auch deutlich zu erklären. Auch bei den Grünen war das eine Debatte und ich glaube nicht, dass die Jüngeren den Wert des Lesbischseins, die Wichtigkeit aberkennen, aber sie haben eben einen anderen Blick darauf und ich kann das gut nachvollziehen, dass da Befürchtungen sind, gerade der Älteren und es ist gut, wenn wir da alle miteinander immer wieder uns erinnern, dass welches Ziel wir haben. Eben wie ich immer wieder, vorhin ja auch schon betonte, die Bekämpfung des Patriarchats. Und wir haben eben alle das gleiche Ziel. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns am Riemen reißen und immer wieder Wege finden, miteinander eine Mitte zu finden und niemanden dabei vom Laster fallen zu lassen.
Also ich weiß, dass die Grüne Jugend ja den Begriff Flinter zwischendurch mal zu Finter ändern wollte, weil man dachte, das ist subsumiert. Und ich erinnere mich an die wilden Diskussionen, die es hinter den Kulissen gab, wo auch ich eine derjenigen war, die dann sagte, Moment, also das L geht nicht, dass ihr das L für Lesben dort herausnehmt, weil es gibt verschiedene Aspekte. A, verunsichtbart oder macht ihr die lesbischen Kämpfe der Vergangenheit damit total unsichtbar und den Weg, der zurückgelegt werden musste, um das zu haben, was wir heute haben an Sichtbarkeiten, auch wenn es bei weitem nicht genug ist. Und gleichzeitig fand ich es interessant, nochmal das Bewusstsein zu schärfen auf der anderen Seite dafür, dass lesbisch nicht ausschließlich eine sexuelle Orientierung oder sexuelle Praxis ist. So, also ich bleib mal bei mir. Für mich bedeutet mein Lesbischsein vielleicht, dass ich mit einer irgendwie geartet weiblichen Person ins Bett gehe, aber es ist so viel mehr. Es ist eine Form von Identität. Es bedeutet für mich, vor 30 Jahren war die Frage, oder auch schon vor mehr, was bin ich überhaupt eine Frau? Also da war das Prinzip Lesbe eigentlich im Gegensatz gedacht zu dem Prinzip Frau, das wiederum interpretiert wurde als nur existent möglich in der binären Denke zu Mann. Also ein heteronormatives Prinzip. Und es wurde wild diskutiert und dann manche Ältere wird vielleicht Monique Wittig gelesen haben und so weiter, wo auch die schon das in Frage stellte, ob Lesben überhaupt Frauen sein können in so einem patriarchalen System, in dem wir leben. Und das macht ja viel mehr, gepaart mit der, was es gab an Szene, an Community-Kultur und so weiter, oder auch so, was wir alle, welche Texte haben wir alle gemeinsam gelesen, was wurde politisch diskutiert, das ist so viel mehr als das, mit wem ich ins Bett gehe.
Das letzte Frühlingstreffen ist an dieser Frage, an der Frage der geschlechtlichen Vielfalt auseinandergebrochen, so kann man das vielleicht beschreiben. Und der Lesbenring hat sich in dieser Frage ja auch klar positioniert. Und ich meine, du bist da ziemlich angegriffen worden.
Ja, das war ja jetzt mittlerweile vor 2 Jahren, im Frühjahr vor 21, als das Lesben-Frühlingstreffen in Bremen stattgefunden hat. Und wir fanden, weil das Lesben-Frühlingstreffen über die Jahrzehnte immer Seite an Seite sozusagen mit dem Lesbenring existiert hat und es auch immer Verbindungen gab, dass es weiterhin eine gute Sache ist, auch so alt angestammte, mitunter kontroverse Veranstaltungen weiter zu unterstützen. Und auch da wieder vor 2 Jahren mit einem Workshop ins Programm zu gehen und etwa auch ein Grußwort zu schreiben für das Programmheft vor 2 Jahren. Und zu unterstützen meint in dem Falle keine finanzielle Unterstützung. Das wird manchmal kolportiert. Nein, es floss kein Geld, sondern eine ideelle Unterstützung in dem Sinne. Und dann wurden wir aber nach Veröffentlichung des Programms gewahr, dass es auf der Moderationsseite oder auch bei den Workshop-Anbietenden einfach Menschen gegeben hat, die für uns unakzeptable Positionen eingenommen haben, die wir auch nicht mehr diskutabel fanden. Man kann ja sagen, das ist sozusagen die Bandbreite des feministisch-lesbisch-queeren Spektrums und ich finde, das müssen wir auch aushalten können, verschiedene Positionen dort diskutieren, aber da ging es ja dezidiert gegen die Bestrebungen, ein Selbstbestimmungsgesetz für Transmenschen zu schaffen, beziehungsweise es wurde dezidiert gegen Transweiblichkeiten agitiert, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht. Und das sind einfach Positionen, wo wir, die wir damals im Vorstandsteam auch waren, einfach sagten, Entschuldigung, das ist nicht mehr die Position eines Lesbenrings im Jahr 2021. Und deshalb haben wir da dezidiert Stellung bezogen, sind damit auch per Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangen. Es gab ja auch noch ein langes Interview, etwas hintergründiger dazu in der LMAC seinerzeit. Und ja, wir sind ziemlich angegangen worden davon, insbesondere von den Organisatorinnen, aber auch von insbesondere lesbischen Gruppen drumherum.
Die Folge ist, dass sich bisher keine Organisatoren gefunden haben, ein neues Lesben-Frühlingstreffen zu planen und vorzubereiten. Wie siehst du diese Entwicklung? Hätte man das verhindern können?
Die Organisatorinnen hätten es verhindern können vor 2 Jahren. Oder man hätte es vielleicht auch nach diesem schiefgegangenen LFT im Nachhinein verhindern können. Aber stattdessen wurde ein Reader veröffentlicht mit Beiträgen verschiedener Menschen, die auch bei dem damaligen Frühlingstreffen mit dabei waren. Und es wird bis heute erzählt, dass es eine Kampagne gegen das damalige Orga-Team des Lesben-Frühlingstreffen gegeben hätte. Und es herrscht an der Stelle überhaupt kein Bewusstsein dafür vor, dass man irgendwas falsch gemacht hätte. Und diese Legende, die es gibt, dass die vermeintlichen Angriffe oder Verleumdungen des damaligen Orga-Teams des Lesben-Frühlingstreffens dazu geführt hätte, dass dieses seit Jahrzehnten existente Treffen jetzt am Boden liegt, ist eine Fehleinschätzung. Also tatsächlich, ich fand es auch richtig, dass, so war das nicht auch die Senatorin in Bremen, dann von ihrem Grußwort zurückgetreten ist. Ich fand es auch richtig, dass die Geldgebenden, die teilweise die Entscheidung getroffen haben, ihre Gelder zurückzuziehen, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt so stimmt, weil du hast mitunter auch Verträge und ich habe im Ohr, dass der ein oder die andere Geldgeberin an der Stelle das Geld trotzdem gegeben hat, einfach weil man, wenn es aus Stiftungsmitteln kam oder so weiter, das daran auch gebunden ist und das nicht so einfach ist. Also das fand ich dann auch ein relatives Stricken von Legenden an der Stelle seitens des Orga-Teams. Aber ich bedauere, dass es sowas nicht mehr gibt derzeit tatsächlich in einer gewissen Art und Weise. Aber ich sehe auch einfach, und da bin ich ganz froh drum, dass diese kleine Gruppe, die damals das Orga-Team überwiegend gestellt hat und die jetzt auch ja immer noch hinter den Kulissen arg aktiv ist, in der Anti-Trans-Bewegung nenne ich das mal, oder manche nennen es auch TERF, also Trans-Exclusionary Radical Feminists, die sich dezidiert gegen Selbstbestimmungsrechte, insbesondere für Transmenschen, aussprechen. Also ich glaube einfach, dass das einen großen Schaden einfach angerichtet hat. Aber die große Mehrheit, manchmal hört man es nicht so, weil diese kleine Gruppierung extrem professionell aufgestellt ist, extrem laut sein kann und auch sich ja massiv eingebracht hat in verschiedenen Kleinstgruppierungen, die hinter den Kulissen allesamt miteinander eng vernetzt sind, teils auch in Personalunion agieren, da es einfach geschafft haben, sehr laut Front zu machen gegen die Rechte von Transmenschen und insbesondere zu hetzen gegen Transweiblichkeiten, Transfrauen an der Stelle. Und das ist einfach was, wo ich froh drin bin, dass es die Mehrheit der lesbischen Community nicht teilt, diese Position. Es wirkt immer so. Und da sind wir vielleicht wieder am Anfang. Wer benutzt eigentlich wie den Begriff Lesbe noch? Und ich gebe zu, also es ist mir selten so schwer gefallen wie in den letzten Jahren, den Begriff Lesbe zu benutzen. Und das, weil er so in der Community regelrecht verbrämt worden ist durch exponierte lesbische Akteurinnen, die transfeindliche Hetze betreiben. Und gleichzeitig, also da auch insbesondere die Jüngeren regelrecht überrascht sind, wenn sie dann feststellen, ach, ich bin gar nicht transfeindlich und benutze trotzdem auch unter anderem für mich in der Selbstbeschreibung den Begriff Lesbe oder lesbisch. Und das finde ich tatsächlich großen Mist, weil ja gleichzeitig es noch mit dieser Lesbenring-Perspektive, die ich am Anfang schilderte, ein lesbisch-feministischer Ansatz, auch patriarchatskritisch zu arbeiten, finde ich massiv schädigend an der Stelle. Also weil diese lesbisch-feministischen Themen, die wir noch zu bearbeiten haben, werden dadurch ja in Mitleidenschaft gezogen oder diskreditiert.
Auf. Das ist das, was wir tatsächlich auf gar keinen Fall zulassen dürfen, dass uns diese transfeindlichen Kräfte, dass Wörter wie lesbisch oder lesbisch sein oder auch feministisch sein nehmen und madig machen, uns diese Wörter verbrämen, das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Also da kämpfen wir auch Seite an Seite, dass wir uns das zurückholen. Dass wir laut und stolz sagen können, dass wir lesbisch sind.
Also volle Zustimmung da. Ich gebe zu, wenn je länger wir hier miteinander sitzen und reden, umso mehr bekomme ich Puls sozusagen, weil ich mich nochmal hineindenke in die Debatten und Diskussionen, insbesondere der letzten 2 Jahre gerade, wo ich auch sehr involviert in die Arbeit des Lesbenrings war. Und ich könnte mich aufregen, immer noch, dass diese kleine radikale Lesbengruppe es geschafft hat, wie so ein Derailing zu betreiben, also wie so ein Ablenkungsmanöver von wichtigen lesbenpolitischen Themen. Und wir haben es unglaublich schwer, auf die politische Agenda noch diese lesbischen politischen Themen zu setzen. Also sprich das Thema Sichtbarkeit, wo kommen Lesben überhaupt vor, bis hin zu, wo werden lesbisch-queere Strukturen eigentlich noch finanziert. Und wir reden hier tatsächlich immer noch von sowas wie Strukturförderung vielfach und nicht von nur Projektförderung. Es ist ein großes, wie ich finde, Krankheitsthema von öffentlicher Förderung, dass wir nur noch Projektförderung haben, aber es heute niemand mehr wagt, nochmal 3 Schritte zurückzugehen. Wie sieht das eigentlich mit den lesbisch-feministischen Initiativen aus? Die kommen wo ganz anders her, die können doch nicht mal einen Antrag stemmen für eine Projektförderung, weil man ehrenamtlich die Kapazitäten nicht hat. Und gleichzeitig auch dieses Themenfeld, ja, die lesbischen Mütter hatten es in der autonomen lesbischen Szene wahrscheinlich traditionell nie besonders leicht. Aber auch da hat sich in den letzten 15 Jahren viel getan. Und das sozusagen auch aus Sicht des Lesbenrings, diese Debatten mit den TERFs und deren transfeindliches Agieren dazu geführt hat, dass sie auch, wie ich finde, dezidiert lesbisch-feministische Kämpfe nochmal zu schwächen, macht mich sehr ärgerlich. Also das große Thema, ich weiß, es ist auch nur ein Ausschnitt der lesbisch-queeren Community, lesbischer Mütter oder Regenbogenfamilien und das Ringen hinter den Kulissen um sowas wie ein modernisiertes Abstammungsrecht, ein modernes Familienrecht, was ja derzeit läuft, wird dadurch massiv geschwächt. Also da, wo ich sagen würde, ey, da müssten wir eigentlich neben dem Selbstbestimmungsgesetz für Transmenschen massiv zusammenstehen und auch mal feministisch gucken, was bedeutet das eigentlich beim Thema Abstammungsrecht, dass wir auch männerrechtlich orientierte Cis-Männer, durchaus auch Schwule, dabei hinter den Kulissen haben, die massiv lesbenfeindlich und, wie ich finde, antifeministisch agieren, um die Position lesbischer, queerer Frauen im Abstammungsrecht, was ja gerade hinter den Kulissen ausgehandelt wird, zu schwächen. Das finde ich ein Desaster an der Stelle. Und ich manchmal kommt's, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, dass diese Weibsbilder, ich bin auch eins, ich sag das mal so, flapsig, so kurzsichtig sind, oder vielleicht wollen sie es auch nicht, da die feministischen, lesbenpolitischen Themen nicht zu sehen, die wir da noch haben.
Wir verbrennen ständig Energie, um gegeneinander zu arbeiten, anstatt für das zu kämpfen, was wir tatsächlich wollen, was unsere Ziele sind ursprünglich. Und auch Cis-Männer tatsächlich sind ja keine Monster per se. Also wir können es uns überhaupt nicht erlauben, nicht miteinander zu arbeiten. Wir brauchen alle Menschen, also alle Menschen, auch Cis-Männer, sind vom Patriarchat betroffen. Und das müssen wir verstehen. Das müssen wir verstehen. Wir müssen lernen, dass der Kampf gegen das Patriarchat nicht bedeutet, gegen irgendwelche Geschlechter zu arbeiten, dass irgendwelche Geschlechter das Problem sind. Keines ist das Problem, sondern wir müssen lernen, dass das System das Problem ist und dass wir das gemeinsam, wirklich gemeinsam bekämpfen müssen, und zwar alle gemeinsam.
Also das, was ich ja interessant finde an der Stelle, ist, als wir im Herbst vor fast 2 Jahren unsere Wiederwahl hatten als Vorstandsfrauen im Lesbenring, hatten wir das erste Mal seit vielen Jahren eine Teilnehmendenschaft, also eine Anzahl an TeilnehmerInnen wie nie zuvor. Also wir waren gut besucht, das klingt jetzt 30 in Pandemie-Kontexten sind viele, die zusammengekommen sind. Man konnte auch im Vorfeld, da hatten wir uns gut juristisch informiert, da gab es ja Ausnahmegesetzgebungen, dass man auch, auch wenn es nicht in der Satzung steht, schriftlich abstimmen konnte und so weiter. Das hatten wir möglich gemacht. Also wir hatten einen guten Output, und der damalige Vorstand, also wir sind mit überwältigender, ich sag's überwältigend, ich finde immer so 24-6 oder so, das ist mit deutlicher Mehrheit im Amt bestätigt worden. Also sprich, der Kurs, den man 2019 versucht hat zu gehen, zu öffnen, auch das die Kategorie lesbisch zu weiten, intersektional zu weiten, aber auch in dieser Vielfalt der Geschlechtlichkeiten zu weiten. Was ist lesbisch? Ist lesbisch nur eine Cis-Lesbe? Und was ist das überhaupt? Sondern gibt es auch bisexuelle, nicht-binäre, trans und so weiter? Lesben, ja, gibt es. Und wir haben grundlegende Satzungsänderungen vorgenommen, an der Stelle uns orientiert an der ELC. Damals hießen die, ihr erinnert euch vielleicht, European Lesbian Conference. Da war auch schon das L mit dem Sternchen eingefügt, und mit 2017 der ersten riesigen europäischen Lesbenkonferenz, dann nochmal 19 vor Pandemiebeginn auch in Kiew. Und die haben gut Lobbyarbeit gemacht, heißen heute European Central Asian Lesbian Community, sind sehr gut auf EU-Ebene vertreten, und an deren Satzung, die sind in Wien eingetragen, hatten wir uns seinerzeit orientiert. Die hatten einen schönen, in der Präambel einen schönen Satz, wie sie lesbisch definieren, der uns sehr gefallen hat und wo die Mitgliedschaft damals mitgegangen ist an der Stelle. Und das, was danach passierte, ist etwas, wo, da bin ich auch wieder am Anfang unseres Gesprächs, wo ich sagen würde, das ehrenamtlich in so einer kleinen Struktur ohne eine Grundfinanzierung zu stemmen, ist schier unmöglich, denn wir sind massiv, das haben wir unter dem Deckel gehalten, weil wir andere Themen hatten an der Stelle und auch Sorge hatten, da wieder Shitstorms oder so weiter an die Backe zu bekommen, die ja auch teils Einzelmitglieder von uns bekommen haben. Unsere Beirätin, oder lange die Beirätin war, Stefanie Kuhnen, kennt das nur zu gut. Die wohnt in Berlin, wie sie auch persönlich diffamiert und regelrecht berufsschädigend angegangen worden ist. Und das, deshalb haben wir das nie so öffentlich gemacht. Aber uns ist im Nachgang zu dieser MV sind wir, was ja gut ist, dass man sozusagen Whistleblower-mäßig irgendwo ans Amtsgericht gehen kann, sagen, da ist man nicht was, ist was nicht ordnungsgemäß abgelaufen, aber ist uns als kleinem Verein unterstellt worden, diese Mitgliederversammlung sei nicht ordnungsgemäß vonstatten gegangen. Und das hat am Ende ein Dreivierteljahr gedauert, bis das Amtsgericht gesagt hat, Frau Lüttich, alles gut. Danke für das, was Sie uns vorgelegt haben. Wir mussten Protokolle vorlegen, genau nachweisen, warum sind bei Abstimmung 27 plötzlich nicht mehr 30 Leute im Raum, sondern nur 28. Klammer auf, da war mal wer auf dem Klo oder eine Rauchen, Klammer zu. Solche Sachen mussten wir sehr detailliert belegen und es gab etlichen Briefwechsel zwischen Vorstand und Amtsgericht. Und das ist was, wo wir wissen, dass das aus einem gewissen Kreis auch unserer eigenen Mitgliedschaft, die halt unterlegen war damals bei dieser MV oder und auch der Szene drumherum, die sozusagen uns schaden wollte oder nochmal zeigen wollte, wie wirkmächtig sie sind, weil wir diese L with a T, also die transinklusive Perspektive, favorisiert haben. Und das ist etwas hinter den Kulissen, wo ich so denke, das ist interessant, dass man es auf sich nimmt, diesen Verein nach 40 Jahren nochmal zugrunde zu richten, dass man das als höchstes feministisches Prinzip auserkoren zu scheinen hatte. Vor jetzt auch, das ist jetzt also tatsächlich erst ein Jahr her, dass das abgeschlossen war mit dem Amtsgericht. Also so lange ist das alles noch nicht her. Oder vielleicht war es auch erst Herbst letzten Jahres war es, da war das erst durch. Und das im Ehrenamt zu tun, sind so Dinge, wo ich so denke, Leute, das geht so nicht. Und deshalb ist es immer so wichtig, beziehungsweise fällt uns auch schwer, dann gleichzeitig positiv optimistisch, strategisch klug in die Welt zu gucken, gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen, zu lobbyieren und so weiter. Ich bedauere, dass der Lesbenring nicht in der Lage war, wenngleich unsere Position da klar ist, ein auch nochmal unterstützendes Statement bei der Verbändeanhörung zum Selbstbestimmungsgesetz zu veröffentlichen, zum Beispiel. Das hätten wir gerne getan, aber es war schlicht nicht möglich angesichts der begrenzten Kapazitäten. Und man muss dazu sagen, das führt natürlich zu was. Es macht was mit den individuellen Personen, die da ehrenamtlich arbeiten. Aber weil, wenn du ehrenamtlich arbeitest, brauchst du auch ein gewisses Maß an Spaß an der Sache. Und wenn du einfach keine Gelegenheit mehr hast, freudvoll miteinander zu arbeiten, weil du immer Angst hast, dass als nächstes wieder irgendwie dir ein Shitstorm aus irgendwelchen Turf-Bubbles droht, dann weiß ich auch nicht mehr. Also das ist das, was mich am wütendsten an der Stelle macht, weil ich würde schon sagen, wir arbeiten feministisch, wir arbeiten lesbenpolitisch, offensiv, liberal, links, antipatriarchal und das dann sozusagen diese kleine, aber wirkmächtige, transfeindliche, lesbisch-feministische Bubble es schafft, so arrivierte oder althergebrachte Strukturen oder auch dann welche, die wirklich politisch arbeiten wollen, so madig zu machen. Das nehme ich Ihnen sehr übel an der Stelle.
Ich möchte mich mal an dieser Stelle bedanken bei dir dafür, dass du diesen Kampf kämpfst, so unermüdlich und bestimmt auch manches Mal denkst, dass du nicht mehr magst, das weiter durchzuackern, durchzukämpfen. Ja, danke dafür, dass du da an dieser mit uns auch an der Seite stehst.
Die Dijkmarsch-Saison beginnt. Und im Jahr 2022, also im letzten Jahr, sind die Dyke Marches in Köln, in Berlin, in Hamburg und in Bremen von einer Berliner Gruppe angegriffen worden. The Real Dyke March haben die in diesem Jahr uns zeigen wollten, wie es richtig gemacht wird und mit 20, 25 Real Dykes hier in Berlin auf die Straße gegangen sind, unterstützt von 20 Organisationen. Du hast es ja schon skizziert, also wo es eigentlich nur sein kann, dass jede Person, die da war, mindestens eine Organisation vertreten hat. Das war eine Form von Eskalation. Steht uns in diesem Jahr eine weitere Eskalation bevor?
Also es würde mich nicht wundern. Also ich weiß nicht, ob Sie Also es gab ja jetzt neulich so eine kleine Demo hier in Berlin, habe ich von gelesen, gestern bei queer.de, meine ich, wo auch die DemonstrantInnen dann kolportiert hätten, sie wären irgendwie lesbenfeindlich angegangen worden und whatever. Dabei gab es schlicht einfach eine kleine Gegendemonstration zu den 25, die sich dort als The Real Dykes versammelt hatten. Also ich befürchte ja, dass wieder was kommen wird. Also ich glaube, dass wir auch wieder aufmerksam sein müssen an der Stelle. Und angesichts der Erfahrungen in Köln, ich war letztes Jahr für den Lesbenring in Köln mit dabei und bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Gruppe Real Dykes, schönes Wort irgendwie, da sicherlich wieder aktiv werden wird. Letztes Jahr in Köln dachte ich noch bei der Aufstellung zu Anfang der Parade, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Da stand so ein Grüppchen am Rande mit so Jutebeuteln, hatte auch Pappschilder, aber die so gedreht, dass man nicht lesen konnte, was drauf stand, und stand so am Rand der Domplatte mit herum. Und das waren tatsächlich diejenigen, die dann später auf sich aufmerksam gemacht haben mit diesen Bannern, die dann aufgehängt wurden, die dann danach, die explizit sich auch dort platziert hatten und gefilmt haben, wie sie sozusagen des Platzes verwiesen wurden und daraus dann gemacht haben, dass die Real Dykes massiv angegriffen worden seien von den OrganisatorInnen des Dyke Marches in Köln. Und ich glaube, dass wir da auch dieses Jahr werden darauf achten müssen. Also wir wissen aus den Ereignissen in Hamburg, war das in Hamburg, und auch in Köln, jetzt wahrscheinlich noch mal sensibilisierter, wo man hingucken muss. Aber ich bin mir sicher, mein Kontakt ist einfach aufgrund alter Zeiten zum Team in Köln enger als nach Hamburg. Und ich weiß, dass man dort im letzten Jahr nach dem Dyke March massiv zu tun hatte mit Öffentlichkeitsarbeit, um sozusagen die Ereignisse noch mal klarzustellen und dass ihnen auch als ehrenamtlichem Team, auch das muss man sagen, wieder ein massiver Backlash mit Unterstützung eines anderen reichweiten starken Magazins, das ich jetzt nicht nennen möchte, das auch in Köln beheimatet ist, dann wirklich noch mal zu kämpfen hatten, also da an der Stelle ihre Position richtig zu stellen. Ich glaube, dass man da jetzt vielleicht noch mal sensibilisierter ist und darauf achtet und die Strategien auch kennt, die ja wirklich so Underground-Strategien sind, wie man so sich in Bewegungen setzt, der Real Dyke Marches, die sie dann nutzen. Aber ich finde es natürlich scheiße, Entschuldigung, dass ich das so nenne, dass wir das so tun müssen. Nachdem wir so lange darum gerungen haben und dass es jetzt eine super tolle lesbische Bewegung gibt, die an die Prides angedockt ist und Dyke March heißt, das ist eine große Errungenschaft, die jetzt wieder auch da in Mitleidenschaft gezogen wird, absichtlich dieser Bewegung zu schaden. Das finde ich, das ist weder lesbisch-feministisch noch irgendwie patriarchatskritisch, sondern ganz im Gegenteil.
Dieses Magazin bekommt man doch bestimmt in jedem Tante-Emma-Laden, oder?
Ja.
In Hamburg hatten wir den Vorteil, dass wir die Erfahrung aus Köln auswerten konnten und von vornherein darauf geachtet haben, dass das Lesbennetzwerk, das in Hamburg das organisiert, dass die nicht Zielpunkt der öffentlichen Kritik werden. Das haben wir dann über die parlamentarischen Beobachterinnen gemacht, sodass sich die Kritik in diese Richtung gerichtet hat. Und wobei in Hamburg ist auch so war, dass wir mit diesen Erfahrungen auch eine engere Zusammenarbeit mit der Polizei organisieren konnten und diese Konfrontation dann nicht über die Beteiligten im Dyke March selber lief, sondern über die Polizei. Die Konsequenz in Hamburg wird sein, dass der Transblock abgesagt wird auf dem diesjährigen Dyke March. Es wird zwar eine Teilnahme, gehen wir rufen zur Teilnahme auf, aber einen Block werden wir nicht organisieren, weil wir eine weitere Eskalation vermeiden wollen. Was denkst du, was können wir tun, damit diese Entwicklung sich nicht fortschreitet in dieser Form?
Also Stellung beziehen. Klar sagen, dass das Selbstbestimmungsgesetz, das Transrechte in das große Thema Selbstbestimmung hineinragen, dass das ein gemeinsamer feministischer Kampf ist. Und gleichzeitig auch bleibt uns vermutlich nichts anderes übrig, die anderen meine ich jetzt, die nicht, vielleicht die Hetero-Community weiter zu sensibilisieren dafür, was das eigentlich für Kämpfe sind und dass das keine internen queeren Debatten oder hässlichen Auseinandersetzungen sind, sondern dass das Auseinandersetzungen sind, die eine Reflexion oder ein Spiegel sind gesellschaftlicher Debatten. Das war so ein bisschen wie die Vorhut, die wir jetzt aller Orten haben an rechtsreaktionären Debatten. Und dass wir jetzt, vielleicht wolltest du eher wissen, was heißt das, was können wir machen in Bezug auf die Dyke Marches konkret. Also ich finde es misslich, den Transblock abzusagen. Also es tut mir weh, das zu hören. Ich kann es aber verstehen, um keine nochmal wieder Angriffs- und Projektionsfläche zu bieten. Also ich verstehe das aus sicherheitstechnischen Gründen. Und so ein Marsch soll ja empowern und nicht schädigen. Also von daher da dafür zu sorgen, dass alle Trans-Dykes, Trans-Menschen, die mitlaufen, da das auch sicher tun können, hat da höchste Priorität so an der Stelle. Also von da, aber was können wir anderes tun, außer immer zu Anfang dieser Demo sagen, das hat man ja auch in der Vergangenheit getan, dass es eine inklusive Demo ist und dass es auch da sowas wie eine Netiquette gibt, dass man auch die Teilnehmenden sensibilisiert. Ich glaube, das war vielfach auch bei den großen Marches, so habe ich das wahrgenommen in Köln, etlichen auch gar nicht klar, was hinter den Kulissen für eine regelrechte Schlammschlacht schon geherrscht hat. Also ich bin ja in so einer Bubble, ihr vielleicht auch, und da kriegt man das dann immer noch mal besonders lauter mit. Die große Community hat das lange nicht wahrgenommen und schüttelt immer noch mit dem Kopf und versteht nicht, was da abgeht. Nicht auf unserer Seite, die wir Transrechte verteidigen und für das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen eintreten, sondern eher die Köpfe schütteln über diese transfeindlichen Perspektiven und es gar nicht verstehen, wie man da überhaupt drauf kommt. So auf einer abstrakten Ebene. Und gleichzeitig nehme ich wahr, dass das auch in den feministischen Kreisen und Organisationen, Frauenorganisationen, die es auch schon seit vielen Jahren teilweise gibt und Jahrzehnten, dass da noch Arbeit mitunter getan werden muss auf allen Ebenen, um dann eine Awareness zu schaffen, dass das nicht dieses vermeintliche Transrechte hüllen Frauenrechte aus Ding ist, was mit dem Selbstbestimmungsgesetz kommt, sondern dass das schlicht eine Lüge ist, dass da eine andere Politik hinter den Kulissen gemacht wird. Also da ist noch viel zu tun. Aber was die Dyke Marches angeht, das ist eine gute Frage. Ihr seid ein Land in Hamburg, das ist ja auch ein Landesparlament, da sowas zu haben wie parlamentarische BeobachterInnen, das gibt's ja in den Kommunen sonst nicht, also in den kleineren Orten, also weder in den Großstädten wie Köln, noch anderen Orts, und aber da zu sensibilisieren. Ich bin mir sicher, dass da jetzt auch die kommunale Politik auf der Ebene sensibilisiert ist und dass man da hinguckt. Also in Köln geht die Oberbürgermeisterin mit. Das ist ja großartig. Und auch die steht klar für eine inklusive Position. Also das da auch darum zu werben, sich an der Stelle nochmal, also auch bei den kleineren Dyke Marches, Unterstützung aus der Politik zu suchen, aus der Zivilgesellschaft. Warum sollen nicht da auch andere außer queere Organisationen für einen inklusiven, also für positiv für die Dyke Marches aufrufen, um zu sagen, hey, wir haben da was Tolles, wir stehen solidarisch an eurer Seite. Nicht mitlaufen. So, das ist ja, aber das zu tun, ist vielleicht auch was man tun kann.
Also ich sehe uns als Trans-Community da auch in der Bringschuld. Ich denke, das, womit wir angefangen haben, lesbische Sichtbarkeit, ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Also wir als Trans-Community sehen das in jedem Fall so, dass es wichtig ist, dass es lesbische Sichtbarkeit gibt und dass es auch an uns ist, dann einen Teil von Unterstützung zu leisten, den wir leisten können. Und die lesbische Community, und da haben vor allen Dingen die Dyke Marches mit ihrer klaren, inklusiven Politik ein klares Zeichen gesetzt, ein deutliches Zeichen gesetzt. Es ist auch an uns, dass wir wir das zurückgeben und gleichzeitig sagen, dass uns das auch ein Anliegen ist und dass es uns wichtig ist, für diese Positionen zu kämpfen. Also ich denke, das ist etwas, was von beiden Seiten kommen muss, und ich habe überhaupt keine Zweifel, dass das Thema lesbische Sichtbarkeit und lesbische Strukturen, wie auch immer sie dann gestaltet sind im Einzelfall, dass das ein gemeinsames Anliegen sein muss.
Ja. Ja, also das ist ja immer ein Geben und Nehmen, und ein solidarisches Miteinander finde ich da an der Stelle total wichtig, und das sich reindenken und erarbeiten unterschiedlicher Perspektiven innerhalb der queeren Community ist wichtig, finde ich. Also nicht, dass ich jetzt von jeder Person in der queeren Community verlange, immer in der Lage zu sein, alle Perspektiven einnehmen zu können, aber nichtsdestotrotz dann solidarisch miteinander dann auch einander zuzuhören, was sind die Problematiken oder Perspektiven rund um das Thema lesbisches Leben oder lesbisch sein, Sichtbarkeiten, juristische Sachen, für die wir noch ringen. Wie verhält sich das eigentlich mit der unterschiedlichen finanziellen Struktur oder Ausstattung der verschiedenen Community-Organisationen? Warum ist das so? Das zu tun, ist schon eine gute Sache und eine wichtige Sache.
Ich glaube, wir könnten noch Stunden so weiterreden. Ricarda, es tut mir leid. Ich glaube, es wird das längste Interview, das wir je hatten, aber großartig. Ich glaube, wir kommen zu der berühmten letzten Frage. Und du fürchtest dich schon. Wenn ich, liebe Marion, wenn ich eine Elfe wäre, die Wünsche erfüllen könnte, was würdest du dir wünschen?
Also ich würde mir gesamtgesellschaftlich wünschen, dass queere Perspektiven nicht mehr, also dass es nicht mehr nur Nischenperspektiven sind, sondern erkannt wird, dass queere Perspektiven, lesbische, feministische, LGBTIA+-Perspektiven wichtig sind für die Gesamtgesellschaft. Dass wir eine Gesellschaft haben, die in all ihrer Vielfalt und mit Menschen in all ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit, dass das ist, was trägt. Statt einem Diskurs oder einer reaktionären Positionierung, die sagt, alle müssen uniform und gleich sein und in Prinzip X passen. Das würde ich mir wünschen.
Ich gebe mir Mühe.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Marion.
Danke sehr euch.